Grüezi miteinander. Honig, Schoki, Mandeln. Jeder Basler sollte jetzt wissen, von was ich rede. Heute zu Gast der Unternehmer und Inhaber vom Jakobs Basler Leckerli. Herzlich willkommen im Baselcast, Andreas Custo.
Danke vielmals für die Einladung.
Andreas, wie würdest du jemandem das Basler Leckerli beschreiben, der das nicht kennt?
Es ist ein lebkuchenartiges Gebäck, wo hauptsächlich aus Honig, Mandeln, kandierte und kandierte Früchte besteht.
Was muss man lernen, um zu sagen, ich bin Basler Leckerli-Produzent?
Da muss man nicht unbedingt lernen, Leckerli machen, weil für das hat man ja gute Bäck. Ich denke, da muss man ganz breit aufgestellt sein, da muss man Verständnis haben, wie man eine Firma führt, wie man Leckerli verkauft. Dann muss man sicher etwas vom Prozess verstehen, dass man die nachher kann produzieren, abpacken und in den Verkauf bringen.
Das klingt nach Unternehmer. Schauen wir schnell an. Was hast du beruflich gemacht? Was hast du gelernt?
Also ich habe in Basel bis zum Vorlitz Wirtschaft studiert und habe dann, weil ich kein Französisch gelernt habe in der Schule, also nicht kein brauchbares Französisch gelernt habe, ich dann auf Genf gewechselt, habe dort das Lizenziat gemacht in BWL. Und habe dann 2 Jahre in der Beratung geschafft und nachher 14 Jahre bei einem grossen Rückversicherungsunternehmen. Zuerst in der Finanzabteilung und dann in der Unternehmensentwicklung.
Ist dir damals schon bewusst gewesen, dass du mal selbstständig werden willst?
Das war mir vorher schon bewusst gewesen.
Warum hast du denn nicht gerade auf Selbstständigkeit gesetzt?
Also ich mag mich erinnern, dass ich einmal einem Lehrer gesagt habe, ich müsse einfach zu dieser Matur kommen, weil ich eine gute Ausbildungsgrundlage haben, dass ich nachher ein Unternehmer werden kann. Aber deine Frage, warum ich nicht sofort selbstständig geworden bin. Mein Ziel war eigentlich, bei grossen Unternehmen zu lernen, wie man State of the Art so eine Firma führen könnte. Und wenn ich dann das richtig weiss, wie es geht, dass ich dann in die Selbstständigkeit wechsle, dass das relativ lang geht, dass also meine Corporate-Karriere relativ lang dauert, das habe ich am Anfang nicht gedacht. Aber im Nachhinein sind das super Jahre gewesen, die ich in der Corporate-Welt verbracht habe, bevor ich das Glück hatte, so ein Unternehmen zu finden.
Jetzt ist aber schon ein Unterschied zwischen einer Versicherung mit so vielen Leuten international und einem Traditionshaus. Also wo hast du dort die Parallelen gesehen oder was hast du da abschauen können?
Es war natürlich eine Versicherung, die auch ein Traditionshaus war. Also, wo ich am Anfang gesagt habe, oder ich sage es immer noch, dass eigentlich mein Beruf nicht viel anders geworden ist, einfach die Infrastruktur ist nicht mehr die ganze gleich. Ich habe mit Leuten mal mit grossen Augen angeschaut. Weil schlussendlich, wir haben ein gutes Produkt. Wir müssen, als wir das übernommen haben, meine Frau und ich, vor 4 Jahren, haben müssen einerseits sicherstellen, dass wir das gute Produkt weiter produzieren und dann andererseits haben wir neu das Produkt gut vermarkten, also ein gutes Markenbild geben und neue Absatzkanäle zu erschliessen. Das ist sehr ähnlich mit dem, was ich bei diesem grossen Rückversicherungsunternehmen gemacht habe. Wir haben ein gutes Produkt gehabt und haben dann neue Märkte wollen erschliessen. Und das ist eine ganz andere Infrastruktur, die ich hier habe. Und es sind ganz andere Leute, die ich zusammenarbeite. Aber von den Grundtools sind sie eben sehr ähnlich. Vom Grundwissen, das man muss haben. Man muss gute Prozesse haben, man muss gut wissen, wer die Produkte könnte kaufen und so weiter. Und darum, es ist nicht so unterschiedlich. Was ich glaube, was der grosse Unterschied ist, wie man emotional mitgeht mit so etwas.
Gut, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es jetzt die ist.
Jo, genau, ja.
Wahrscheinlich der Versicherung, aber der die Versicherung hört, ist gleich dabei. Du tönst trotzdem sehr abgeklärt und überlegt, bist du der Stratege oder bist du der Bauchentscheider?
Ich glaube, eine Mischung. Also, um so schnell das Unternehmen können zu entwickeln, wie Charlotte und ich das in den letzten 4 Jahren haben können machen, braucht es eine gute theoretische Grundlage. Aber nachher muss man ziemlich oft aus der Hüfte rausschießen, sonst kann man da nicht überleben, weil das sind sehr viele rasche Entscheidungen, die man fällen muss. Jeden Tag. Und darum, nur als Strategie würde das jetzt nicht gehen, wenn wir nicht so weit kommen.
Aber das heisst, dein Traum oder dein Wunsch war es immer, Selbstständigkeit anzustreben. Aber du hast nicht können sagen, eben Lebensmittelbereich oder sonst etwas. Also wirklich nur der Wunsch nach Selbstständigkeit hat dich treibt.
Ja, also ja.
Hast du auch noch andere Sachen? Also, hat es schon einen Moment gegeben, wo du knapp davor warst, etwas zu übernehmen? Oder ist das Leckerli-Geschäft das erste gewesen, wo du wirklich durchgezogen
hast? Also, vor 6 Jahren, als Charlotte und ich, wo wir auf Basel gezügelt sind, dann habe ich ihr gesagt, jetzt würde ich probieren, meinen Wunsch zu verwirklichen und so ein Unternehmen zu suchen. Und dann habe ich ganz breit gesucht. Also, ich habe 1,5 Jahre lang gesucht.
Aber du hast wirklich gesucht?
Gesucht. Also, wir sind zum Beispiel sind wir 2-mal in die Sommerferien gegangen. Und am Morgen habe ich mir konzeptionell überlegt, wo ich solche Unternehmen finde. Und am Nachmittag haben wir dann ein bisschen Ferien gemacht. Einfach 1 Woche. Wir haben nicht alle Ferien so verbracht.
Also Ferien in Basel?
Nein, im Engadin.
Ah, okay. Also du hast nicht zwingend etwas in Basel gesucht?
Doch. Firmen haben wir schon. Wir haben Ferien haben wir im Engadin gemacht.
Okay, aber von dort aus hast du einfach
haben wir überlegt, Basel, ja, weil das ist, also ich habe das sehr systematisch angegangen. Ja. Ich habe probiert, Leute zu treffen, die im Kontakt sind mit... Also, ich habe mir überlegt, wie komme ich an so eine Firma an. Entweder hat man eine gute Idee, die habe ich nicht gehabt. Und dann habe ich halt gewusst, ich möchte eine von diesen Firmen kaufen, die eine Nachfolgeregelung anstreben. Und man liest ja immer von diesen 100'000 Firmen in der Zeitung, die in den nächsten 5 Jahren eine Nachfolgeregelung anstreben. Aber wenn man dann so eine Firma sucht, dann laufen einem die 100'000 Firmen nicht einfach so über den Weg. Und dann habe ich sehr systematisch versucht. Ich habe geschaut, wer ist in Kontakt mit solchen Unternehmen, die allfällig ein Nachfolgeproblem haben. Wer tut solche Unternehmen verkaufen? Wer hat solche Unternehmen? Und dann habe ich angefangen, auch solche Unternehmen anzuschauen. Natürlich ist das viel Papierarbeit, aber zum Teil haben wir auch Firmen besucht. Weil schlussendlich, ich habe ja eine super Stelle gehabt, ich habe keinen Druck gehabt, um zu künden. Und dann war es wichtig, dass Charlotte, dass sie mitmacht, weil es ist emotional eine andere Belastung für die Familie. Es ist finanziell sind es andere Umstände, als wenn man jeden Monat irgendeinen grossen Lohn bekommt, wo man einfach reinkommt, unabhängig vom Geschäftsgang. Das ist ja in so einer Firma nicht mehr der Fall.
Also Charlotte ist die Frau, gell?
Genau, ja.
Ja. Und sie hat den Traum von Anfang an mitgereicht oder ist sie so reingewachsen, wie du die ganze Zeit davon erzählt hast?
Ich glaube, sie hat den Traum geraten. Sie hat gar keine Wahl gehabt, die Arme. Aber... Unterdessen hat sie sich quasi mit ihrem Schicksal abgefunden. Und hat,
aber das klingt jetzt so negativ.
Aber hat eigentlich probiert, oder hat sehr erfolgreich versucht, ihr das, was sie sehr gerne macht, in unsere Firma einzubringen. Also sie hat, seit ich weiss, hat sie immer gesagt, ich will mal einen grossen Blog haben, das Album. Sie betreibt unsere Social-Media-Seite, also Instagram und Facebook. Und wir haben vielleicht vor 2 Jahren angefangen mit Instagram und dann haben wir jetzt 1'200 Follower. Für Schweizer Verhältnisse ist jetzt das nicht wenig. Und das ist alles organisch gewachsen. Das ist eine riesige Arbeit, die sie jeden Tag reinsteckt. Oder jede Nacht, wenn unsere Tochter und ich am Schlafen sind, dann tut sie noch ein paar Stunden auf Instagram arbeiten. Und das ist einfach eine harte Arbeit. Also sie hat ihren Traum, hat sie das, was sie gerne macht, mit Bild und Wort arbeiten, hat sie jetzt in unsere Firma reingebracht. Und sonst ist sie einfach eine riesen Unterstützung, weil alles das, was wir an Verpackungen machen, am Marktauftritt, da hat sie halt sehr viel Erfahrung, weil sie ist Dolmetscherin und Übersetzerin von Beruf und sie hat viel in Marketingabteilungen geschafft und viel Erfahrung gesammelt, sodass sie da einen unglaublichen Schatz mitbringt, der jetzt unserer Firma zugutekommt.
Du hast gesagt, Tochter, wie alt ist eure Tochter?
Die wird jetzt 4.
Dann haben wir 2 Babys gehabt.
Gleichzeitig.
Ja. Weil es war anstrengend. Nein, komm, ist gut.
Das
musst du nicht beantworten. Das ist eine Fangfrage. Kannst du nur verlieren.
Nein, das ist die Frage, weil du fragst. Charlotte, die mir daheim war, war für sie ist sicher das Baby anstrengender gewesen, für mich sicher die Firma. Aber das ist auch, weil Charlotte so gut zum Baby geschaut hat. Es gibt ja da die Geschichte, ich habe sie schon mal erzählt, wo ich heimgekommen bin am 8. Uhr oben, komplett übermüdet und gefragt habe, Charlotte, kann ich dir etwas helfen? Und sagt sie, ja, wenn du könntest shoppen gehen, wäre ich wirklich glücklich. Dann habe ich ihr so angefangen, Schöppeli zu geben. Und dann nach einer Viertelstunde kommt sie rauf und, weil unsere Tochter hat einfach nicht aufgehört heulen. Und ich bin eingeschlafen, während shoppen gehen. Also, dann hat sie gesagt, ja, also, dann gebe ich halt den Shoppen wieder selber und habe mich ins Bett geschickt. Also für Charlotte war sicher das Baby anstrengend gewesen und für mich die Firma, aber ich glaube, wir haben auf 2 Babys, also wir haben auf Zwillinge gehabt.
Aber der funktioniert, das Team, definitiv.
Ja, sonst würde es nicht gehen, ja.
Ja. Erzähl nochmal schnell von dem Moment, wo du dann eigentlich für dich das Richtige gefunden hast. Also eben, ist sehr strategisch vorgegangen, wo gibt es Nachfolgeregelungen. Jetzt, ist das ein Zufall gewesen oder hast du das Leckerlihaus oder den Vorbesitzer dann wirklich über die Kontakte gefunden?
Das ist rein, also wirklich ein reiner Zufall. Ich glaube, es war mein Bruder, der gesagt hat, ob ich schon mal an die Firma gedacht habe. Und also weil ich habe wirklich ganz breit gesucht und alle haben, also viele von meinen Freunden haben gewusst, dass ich so eine Firma suche. Und dann hat, ich glaube, es war mein Bruder, der mir gesagt hat, er denkt, die Firma wäre etwas. Und dann bin ich einfach mal dort einkaufen, auch mit der Charlotte zusammen. Und wir haben die Leckerli haben wir gut gefunden. Es war unglaublich verstaubt gewesen. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen über die Firma. Es war nicht gut aufgearbeitet gewesen. Die Geschichte, die es gegeben hat, es hat so verschiedene Quellen gegeben. Aber was wir dann gemacht haben, ich habe dann die Vorbesitzerin angerufen. Das war am 5. März 2016, am Samstagmorgen. Hat Charlotte gesagt, jetzt läuft endlich an. Wir haben keine Ahnung über die Situation der Firma. Wir haben nur gewusst, sie ist verstaubt, sie ist alt, die Firma. Sie hat grosse Tradition und die Besitzerin sieht älter aus. Dann läuft sie an und dann sage ich, ja, guten Tag, ich hoffe nicht, dass ich mit der Tür ins Haus reinfalle, aber ich wollte fragen, ob sie die Firma verkaufen wollen. Und dann hat sie gesagt, warum läuft sie an? Und sage ich, ja, weil ich gerne ihre Firma hätte. Und dann hat sie gesagt, ja, ich will verkaufen. Und dann bin ich unglaublich nervös geworden. Und dann haben wir eine halbe Stunde miteinander diskutiert und dann haben wir einen Termin abgemacht und dann bin ich dann mit der Charlotte gegangen. Und das war der Grund, warum wir die Firma bekommen. Also ich hätte die Firma nie bekommen, aber die Vorbesitzerin hat sich in Charlotte verliebt und sie hat gesagt, ich habe jetzt so viele Leute gesehen, die gerne meine Firma hätten, aber es ist noch nie jemand so wie ihr als Bärli gekommen und hat mir überzeugend übergebracht, dass das als Familienunternehmen die Firma erhalten bleibt. Und so, wie ihr hier kommt, ist das sehr glaubwürdig und darum hätte ich eine Freude, wenn ihr das weiterentwickeln würdet. Auch wenn ihr es komplett auf den Kopf stellt, ist mein wichtigster Wunsch Gott in Erfüllung.
Hast du die Finanzierung schon vorher angedacht? Also hast du etwas auf der Seite gehabt oder hast du dann erst müssen banken? Nein, so steht sie dir nicht ein. Du hast alles parat gehabt.
Also es ist natürlich finanzierisch auf die Grösse der Firma drauf angekommen. Je nach Grösse hat man eine Finanzierung gebraucht. Bei dieser Firma, das war eine relativ kleine Firma, das haben wir jetzt einfach Glück gehabt, dass wir das auf der Seite hatten und haben dann das aus eigenen Mitteln einfach so können kaufen und zahlen.
Jetzt ist es ja, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Erfolgsgeschichte, aber die haben sehr gute Schlagzeilen die ganze Zeit. Also anscheinend sind sie gut unterwegs. Unternehmenspreis haben sie bekommen. Dann sagst du selber, der Auftritt hat sich stark gewandelt. Erzähl mal ein bisschen von der Anfangszeit. Wie ist der Wandel vor sich gegangen und was hast du für Baustellen gehabt, die du zuerst angehen wolltest?
Vielleicht kann ich die Frage zuerst beantworten, um ein bisschen zu beschreiben, wie die Firma ausgesehen hat vor 4 Jahren. Weil man kann sich das gar nicht vorstellen, wo wir herkommen. Also die Firma hat vor 4 Jahren noch keinen Computer besessen. Sie hatte eine Webseite gehabt. Da hat man einen PDF ausdrucken und zurückfaxen. Die Leute, die es per E-Mail zurückgeschickt haben, dann sind die E-Mail irgendwann einmal pro Woche ausgedruckt worden vom Sohn von der Vorbesitzer und er hat es dann einmal in der Woche seiner Mutter gegeben. Es hat einfach hat nichts, was irgendwie systematisch war in dieser Firma. Wenn man in die Firma reingekommen ist und hat man am Morgen saubere Schuhe, polierte Schuhe gehabt, dann ist man am Mittag rausgegangen und die sind von einer Mehlschicht belegt gewesen. Das gibt ein bisschen Eindruck, wie es ist wirklich staubig gewesen, also unglaublich staubig. Und im ersten Monat haben wir mal zuerst 2 Wochen lang nicht produziert und die Bäcker haben von morgen bis am oben 8 Stunden pro Tag aufgeputzt.
Das bestehende Personal haben wir übernommen dort?
Wir haben das ganze Personal übernommen. Jetzt heute haben wir aus verschiedenen Gründen, es ist niemand mehr von denen da, das hat gerade so gut können anders kommen, aber alle Leute, die wir gerade kurz auf Abend angestellt haben, die sind alle, viele von denen sind erhalten geblieben. Also es ist nicht so, dass wir haben nicht besonders grossen Turnout, es ist einfach, wir haben einen ganz anderen Leistungsdruck heute in dieser Firma. Also der erste ist schnell geworden und wir haben produzieren viel mehr, wir haben sehr klare, stringente Prozesse unterdessen, die nicht immer funktionieren, aber wir haben konzeptionell strenge Prozesse und das ist vor allem natürlich, ist einfach so ein kleines Lädchen gewesen, ja.
Was sind denn jetzt marketingtechnisch die grossen Herausforderungen? Also was man zuerst mal schnell erklären, was mich irritiert hat bei der Vorbereitung jetzt. Ich gebe Leckerli ein mit «ä», oder? Und dann ist klar, was alles kommt. Und ihr schreibt euch mit «e». Ist das jetzt rein suchmaschinenoptimierungstechnisch ein Problem? Oder wo ist der Unterschied zwischen euch einem Leckerli und den A-Leckerli?
Also, die Marke Jakobs Basel Leckerli schreibt man mit E, CK und einem Y am Schluss. Und das ist eine Marke, die so über fast 300 Jahre entstanden ist. Also man hat ursprünglich hat man E, CK und I geschrieben. Und ab etwa 1840 hat dann unsere Firma von das englische Y gebraucht, weil das schick war, das englische Y zu brauchen. Weil es hat Zeit gegeben, schick ist, das französische C zu brauchen. Mhm. Das tut auch der Gottfried Keller in der Schmied seines Glücks beschrieben, das Phänomen. Und andere Firmen brauchen das auch.
Habe ich gesehen, 1803 hat man noch von Lebküchlein geredet.
Ja, und in der Werbung von 1799 steht Leckerlein. Das ist nicht sehr systematisch gebraucht worden. Die Systematik ist dann langsam gekommen. Man sieht dann, dass wir haben ja ganz viele Werbungen und irgendwelche Einträge in Adressbücher und überall mögliche andere Dokumente. Aber ab 1840 ist Leckerli mit EZK und Y gebraucht worden von unserer Firma. Und seither ist das sehr systematisch von unserer Firma gebraucht worden. Das Deutsch und das Schweizerdeutsch hat sich weiterentwickelt. Aber die Marke an und für sich haben wir dann so bestohlen lassen. Und wir haben das auch diskutiert vor 4 Jahren, ob wir das jetzt in Gegenwart bringen, das Leckerli, oder ob wir das so wollen, wie das historisch entstanden ist. Und wir haben gesagt, nein, wir tun das also so schrullig, wie das aussieht, mit E, C, K und Y übernehmen als Marke. Aber wenn wir Leckerli schreiben, dann tun wir uns da durchaus in die Gegenwart begeben. Darum heisst du, Leckerli-Familie schreiben wir dann so, dass man es...
Genau, also der Brand ist mit E, aber das normale Wording ist mit E.
Genau.
Ja. Yeah. Macht Sinn.
Ja, also natürlich mit E auch weg der Google-Auffindbarkeit.
Natürlich, ja. Jetzt, dir beliefert ja hauptsächlich im Qualitäts- und Genusssortiment von der Mann und vom Globus. Ist das immer noch so? Oder gehen wir jetzt auch mal den Schritt in Detailhandel, eben Coop, Migros, Denno? Was ist der Plan?
Wir stellen ja ein Produkt her von außerordentlicher Qualität. Und das ist auch wichtig, dass das in Vertriebskanälen sind, die außerordentliche Qualität haben. Und das tut eben der Globus, der Mano oder auch der Dufry am Flughafen, tut das verkörpern. Dann beliefern wir noch Bäckerei und Feinkostläden. Aber ein Massenkanal würde jetzt weniger zu so einem Produkt passen. Nicht, dass es in diesem Massenkanal nicht durchaus sehr gute Produkte gibt. Aber die Exklusivität wollen wir ja auch mit dem Vertriebskanal unterstützen. Und Mano mit ihren ganz frischen Produkten oder Globus mit seinen sehr auserwählten Produkten stehen da sehr repräsentativ dafür.
Aber jetzt eben, wenn du einen Businessplan hast und ich denke, du hast einen, dann hast du gleich irgendwelche Umsätze im Kopf und irgendwelche Zahlen. Kannst du dir jetzt, wo stehst du jetzt, wenn du sagst, wir haben 4 gute, qualitative Verkaufsläden, wo wir sagen, das ist unser Brand, dort ist er gut positioniert. Kannst du dort noch 50% steigern oder geht es eher darum, noch weitere so Kanäle zu finden? Du musst ja einen Plan haben. Also ein bisschen Wachstum ist immer gut.
Ja, wir sind ja außerordentlich stark gewachsen in den letzten 4 Jahren. Wir haben ja unseren Umsatz viel mehr als verdoppelt. Wir haben das auch müssen machen. Wir haben müssen so stark wachsen, dass wir überhaupt unsere Infrastruktur können unterhalten oder verbessern. Also das war eine Voraussetzung, dass die Firma überleben kann. Ich denke nicht, dass es langfristig unbedingt die größte Firma, die profitabelste Firma ist, sondern unser Ziel ist, wir wollen ein hervorragendes Produkt herstellen und wollen mittelfristig fokussieren wir eher auf eine gute Profitabilität, dass wir eben weiterhin können in dem Genusssegment uns entwickeln. Und da muss man nicht unbedingt das Größte sein, weil der schränkt sich möglicherweise mit der Marge ein und nimmt sich selber die Entwicklungsmöglichkeiten.
Aber dort sind das Nummer 1. Also im Vergleich jetzt zu den anderen, die sind nicht die Einzigen, die Leckerli herstellen. Aber jetzt bei den Genuss, bei den Spitzenprodukten, bei den Leckerli sind das Nummer 1.
Wir sagen natürlich, dass wir das Nummer 1 sind, aber ich meine, es gibt ganz breit, es gibt ganz viele Nummer 1. Es gibt den, der am meisten verkauft. Das ist vermutlich der Migros. Dann gibt es den, der vielleicht die allerraffiniertesten Rohstoffe verwendet. Das wird eine von der Confiserie sein in Basel. Wir brauchen natürlich außerordentlich gute Rohstoffe. Wir haben 40% Bienenhonig drin. Aber vielleicht haben wir irgendjemand etwas, wo dann wir haben kein Safranleckerl, also wir haben keine so Spielereien. Es gibt auch, der die besten Spielereien hat. Oder es gibt auch, der die meisten Innovationen gibt, wo jedes Jahr eine neue Geschmacksrichtung rausbringt. Das sind auch nicht mehr. Wir haben in den drei Jahrhunderten haben wir vier Leckerl, wir haben eins pro Jahrhundert. Und da gibt es verschiedene Nummern eins. Wir sind einfach eins von den Nummern eins. Wir sind die Ältesten. Wir sagen, wir stellen die besten Leckerl her. Also wir haben verschiedene Nummern eins. Aber das sind ja, es gibt ja ganz viele Wettbewerbe.
Wo könnt ihr dann noch weiter wachsen oder euch weiter, kann man es aufskalieren? Wie sieht die Produktionskette aus? Tun zum Beispiel auch ins Ausland liefern? Ich habe gelesen, dass irgendwann im 18. Jahrhundert ist irgendwann die Zeit gewesen, wo so viel gereist worden ist und dann ist, sind Basler Leckerli etwas gewesen, wo man wirklich international verschickt und auch gekauft hat. Wie viel macht ihr Umsatz im Ausland? Asien, verschickt ihr Leckerli auf Asien?
Also ins Ausland tun wir relativ wenig. Also wir haben Möglichkeiten, um ins Ausland zu exportieren.
Das Produkt würde aber gehen rein jetzt von der Haltbarkeit. Das ist ja bei vielen ein Problem.
Es ist ein Trockengebäck. Ja. Man kann es einfach transportieren, man kann es lang halten. Es gibt viele verschiedene Länder, wo der Geschmack sehr gut ankommt. Das wissen wir zum Beispiel von einer Baselworld, wo man das Produkt zum Degustieren gibt. Aber wir haben in der Schweiz so viele Wachstumsmöglichkeiten. Vor der Haustüre, die wir noch nicht erschlossen haben. Und wir haben so viele Möglichkeiten, um auf sehr einfachen Märkten die Bekanntheit von unserer Firma zu steigern. Warum sollen wir etwas kompliziert suchen, wenn wir es hier vor der Haustüre haben? Also zuerst wollen wir einfach unangefochten das Nummer 1 sein auf dem Platz Basel. Einfach so, dass also wirklich unser Produkt in aller Munde ist. Alle, die ein gutes Leckerli essen wollen, denken automatisch an Jakobs Basel-Leckerli. Ich denke, da sind wir auf dem Weg, sind wir, aber das haben wir sicher noch nicht das Ziel erreicht.
Das Produkt in allen Munden im doppelten Sinn.
Absolut. Und dann werden wir das natürlich in der Schweiz hier, aber immer für die Leute, die für die Genussmenschen, das sind nicht alle Leute, sind Genussmenschen. Viele legen auch, sagen auch, ich habe gerne ein Massenprodukt, ich esse auch andere, ich esse auch günstige Gutzli, weil ich esse ja nicht nur eigene Gutzli. Und darum, nicht immer, wenn ich ein Gutzli esse, soll es ein Genuss sein. Manchmal soll es ein Genuss sein, manchmal ist es einfach eine rasche Nahrung. Und dann muss man nicht unbedingt ein Produkt nehmen von uns, sondern soll man auch, wenn man einen guten Kaffee trinkt oder einen guten Tee. Oder man kann es auch zum Morgen nehmen. Wir haben Kunden, die das jeden Tag zum Morgen essen. Das sind richtige Genussmenschen dann.
Du hast gesagt, die haben jedes Jahrhundert eine neue Geschmacksrichtung lanciert gehabt. Wenn es jetzt ins nächste Jahrhundert wird gehen und du wärst noch am Leben, was, hättest du eine Idee, was das sein könnte?
Was das Interessante ist, dass jedes Jahrhundert hat die Rohstoffanzahl zugenommen. Im Honigleckerli hat es noch keine kandierten Früchte drin, es hat nur Zimt und es hat noch keine Zuckerglasur, weil Zucker teuer war. Mhm. Das ist dann dazugekommen im klassischen Basel-Leckerli, die kandierten Früchte, das reichhaltige Gewürz und Zuckerglasur.
Dann ist es eigentlich immer eine Weiterentwicklung, es ist gar nicht etwas anderes, es ist eine Weiterentwicklung. Es ist eine
kulinarische Zeitreise, wo man die Globalisierung anhand von einem Produkt kann feststellen und geniessen. Das gibt es ganz selten.
Dann lassen wir es offen, was das können Sie in so langer Zeit im Voraus. Jetzt vielleicht noch ein Blick auf die Zukunft. Eben, du und deine Frau, ein spitze Team, jetzt haben wir gerade noch einen Laden eröffnet, zusätzlich Corona-unabhängig jetzt. Ist das gerade noch zusätzlich dazugekommen oder ist das etwas, wo euch wie hilft, weil die Leute eigentlich mehr Sachen gehen kaufen, die man mitnimmt, um daheim zu essen?
Es war immer unser Ziel, einmal ein Laden am Spalenberg zu haben. Aber die Läden kommen nicht einfach so auf den Markt. Da habe ich so Homegate abonniert und ich habe ein bisschen...
Nächste Strategie. Ja, ich wieder ein Team gehabt.
Ja, einfach ein bisschen geschaut. Und jetzt, das Läden ist Ende April oder Anfang Mai auf Homegate gewesen. Ich habe es zuerst einfach mal weggelegt. Und dann habe ich es nochmal gesehen. Und dann habe ich es mal meiner Frau gesagt. Und sie ist eigentlich genau dort, wo wir immer einen Laden haben. Er ist jetzt ein bisschen kleiner als das, was vielleicht ideal wäre. Aber es ist genau dort, in dem Spalenberg-Abschnitt, wo von unserem Gesichtspunkt aus der beste Abschnitt ist jetzt für unser Produkt. Und es hat ja auch einen Vorteil, dass es so klein ist. Und wir haben dann, also unser Vorgänger, Vormieter, der hat einen langfristigen Mietvertrag gehabt, er wollte aus dem austreten und hat einen Nachmieter gesucht. Und dann haben wir uns beworben, inmitten vom Lockdown, es war jetzt nicht die Zeit, wo man sich für so etwas bewerben tut. Aber wenn ein Entscheid richtig ist, dann kommt halt nicht dann, wenn man ihn am liebsten hat, weil in der Hochkonjunktur können wir keine solche Lokalität auf dem Markt. Und darum haben wir uns beworben, wir haben das Glück gehabt, dass wir einen Bikot haben. Und es fehlen ganz klar fehlen jetzt noch Touristen, aber der Laden ist so klein, dass unsere Miete auch sehr vernünftig ist, also dass wir dort jetzt uns nicht in ein finanzielles Abenteuer reingestürzt haben, sodass wir das ganz gut können tragen können, auch mit den Einkünften, die wir jetzt trotz Corona haben, die noch nicht so gut sind.
Jetzt, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Die haben auch eine spezielle Weihnachtsverpackung. Welche Verpackungen sind eh schon langsam geholt? Der Lellenkönig. Jetzt haben wir etwas Neues, wo man dran ziehen kann. Und es gehen Lämpchen an am Weihnachtsbaum. Was haben wir für Pläne für das Weihnachtsgeschäft? Wie können euch Baslerinnen und Basler unterstützen? Wo kann man bestellen? Was kann man von euch wo bekommen?
Das frage ich mich langsam auch, weil wir werden so überrennt, zum Frage beantworten, was kann man wo bekommen. Also die noch nicht bestellt haben, also im Moment haben wir Bestellvorlauffristen für grosse Bestellungen, nicht für kleine, aber für grosse Bestellungen für etwa 3 Wochen.
Das ist online jetzt? Reden wir vom Onlinehandel oder kommen die auch rein?
Für Firmen, die jetzt bestellen, für grössere Bestellungen aufgeben, haben wir jetzt eine Vorlaufzeit von etwa 3 Wochen. Also wir sind komplett überrennt worden von diesem Weihnachtsgeschäft. Innerhalb von wenigen Tagen. Also wir haben immer ein gutes Weihnachtsgeschäft gehabt. Aber das Jahr ist viel später gekommen. Und dann noch ein bisschen heftiger, als wir erwartet haben. Und also man kann unsere Produkte, gibt es im Globus, es gibt es bei der Mano, bei uns am Schwalenberg, es gibt es bei uns in der St. Johanns Vorstadt, haben wir so einen Takeaway-Schalter. Und dann gibt es verschiedene Feinkostläden und Bäckereien, in der Stadt verteilt, wo unsere Produkte haben. Und ja, wir freuen natürlich für alle, die zu uns in den Laden kommen oder online etwas bestellen. Und wir hoffen, dass wir genug schnell produzieren, um die Nachfrage können sicherzustellen.
Du, dann danke ich dir vielmals für die Zeit. Ich habe gewusst, du bist in Hurry mit Produktionen und bist trotzdem hier angekommen. Dankeschön für die Geschichte. Sagst deiner lieben Frau Charlotte einen lieben Gruß und macht weiter so. Wir sind stolz auf euch, dass hier jemand das Basler Gewerbe und Basler Tradition weiterführt. Dankeschön für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.